Armutszeugnis. Der Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge des Podcasts Armutszeugnis, dem Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo Eva.
Hallo.
Hallo alle, die ihr uns gerade zuhört. Wir hatten eigentlich für heute ein anderes Thema geplant, aber leider ist uns das kurzfristig weggebrochen, weil unsere Interviewpartnerin krank geworden ist. Wir holen das natürlich nach. Wir sagen jetzt auch nicht, was es ist, soll jetzt eine Überraschung bleiben. Aber wir mussten auf jeden Fall spontan umentscheiden, was wir jetzt für ein Thema so kurzfristig behandeln können. Und irgendwie fanden wir, es liegt total auf der Hand und es drängt sich auch geradezu auf, dass wir mal über den Sozialstaat reden. Der Sozialstaat ist nämlich seit einiger Zeit ziemlich unter Beschuss. Nicht nur die Bundesregierung, allen voran Merz, sondern auch marktradikale Ökonominnen und Ökonomen erwecken zurzeit den Eindruck, als sei der Sozialstaat derzeit Deutschlands größtes Problem. Und da wird natürlich dann allerhand vorgeschlagen, bei denen es einem Angst und Bange werden kann. Eva, du hast dankenswerterweise einiges zusammengetragen. Wir werden jetzt heute einen Überblick erstmal nur machen. Aber man kann sagen, leider wird uns dieses Thema erhalten bleiben. Wir werden also auch in der Zukunft immer mal wieder diese Debatte und auch das, was da passiert, verfolgen und in einer unserer Folgen aufgreifen. Eva.
Ja, genau. Leider werden wir uns mit dem Thema irgendwie häufiger beschäftigen müssen. Du hast gesagt, Bundeskanzler Merz, ne, der hat unter anderem den Herbst der Reformen ausgerufen und ich befürchte, das wird ein langer, harter Winter für uns, wenn wir uns irgendwie dagegen nicht organisieren. Und ich muss das jetzt mal so sagen, also es gibt jetzt hier schon direkt diesen aktivistischen Sound, ne? Da musst du mir jetzt mal verzeihen, Sabine.
Alles gut, hau rein. Das wird ein einziger Rant heute.
Es wird ein einziger Rant, genau. Also ich würde schon sagen, es wird jetzt immer klarer, dass wirklich eines der Kernprojekte der Regierung Merz der Abbau des Sozialstaates ist. Ein anderes Projekt, was auch ein Kernprojekt ist, da hat die Union ja quasi schon gepunktet, nämlich die Unternehmenssteuern zu senken, ne? Und ja, und was wir jetzt erleben, ist wirklich eine knallharte Agenda der Zuspitzung des Verteilungskampfes zwischen oben und unten zu Lasten von unten. Und jetzt wird halt immer so ein bisschen klarer schon, in welche Richtung das geht. Und deswegen habe ich mir mal so ein paar Beispiele angeguckt.
Gut, lass uns mal ganz kurz vorweg klären, weil es wird ja immer gesagt, das ist ja auch Politik, ist ja auch Sprache, dass der Sozialstaat zu teuer ist. Das heißt, wir können uns den nicht mehr leisten. Und abgesehen davon, dass man immer mal darauf hinweisen muss, dass der Sozialstaat positiv ist, er ist was Gutes.
Jawohl.
Nochmal, ne? Also niemand, es gibt auch Bevölkerungsumfragen, die sagen, ja, wir wollen einen Sozialstaat, das darf man echt nicht vergessen, ja. Jetzt ganz unabhängig davon, dass der immer so negativ als Last geframed wird, ist er denn tatsächlich so überbordend teuer?
Nein, kann man da einfach nur sagen. Also zunächst mal ist, glaube ich, echt immer wichtig, sich immer wieder klarzumachen, wenn man solche Sachen hört wie, oh mein Gott, die Rentenausgaben zum Beispiel, die sind schon wieder um Milliarden gestiegen oder der Sozialstaatsetat ist insgesamt um Milliarden gestiegen, dann ist das irgendwie eine Zahl, die überhaupt nicht weiterführt, ja, weil das im Normalfall steigt ja alles. Also im Normalfall wächst die Wirtschaft, das ist jetzt gerade nicht so der Fall. Aber dann steigen die Löhne, es steigen auch die Preise und natürlich steigen dann auch die Ausgaben für Soziales, ja. Und das heißt, wenn man so einen richtigen Eindruck davon bekommen will, wie so die Entwicklung ist, dann sollte man sich eher entweder angucken, ja, so die Sozialstaatsausgaben pro Kopf in einem Land, ne, wie viel wird dafür ausgegeben pro Person oder eben man setzt es ins Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, ne, und die wird ja gemessen im Bruttoinlandsprodukt. Übrigens kleine Werbung, ne? Hört gerne nochmal rein in genau diese Folge. Da haben wir ja schon mal eine zu gemacht.
Ah ja, stimmt.
Im Band des BIP, ne? Die Folge 17 war das, glaube ich. Genau, also man schaut also auf die Wirtschaftsleistung und setzt es ins Verhältnis zu den Sozialausgaben und da erhält man die sogenannte Sozialleistungsquote. Und jetzt kann man mal für Deutschland sagen, Deutschland ist immer noch bei dieser Quote zum einen im europäischen Mittelfeld. Und zum anderen ist die Quote auch, wie ich finde, per se schon mal gar nicht besonders hoch. Ja, die liegt jetzt, also 2024 heißt es, bei 31,2%. Und Katja Rietzler und Sebastian Dolin, zwei Ökonomen von der Hans-Böckler-Stiftung, die haben vor kurzem nochmal ein sehr schönes, knappes, gut zu lesendes Papier dazu rausgebracht, wo sie so die wichtigsten Zahlen aufführen. Und die sagen eben, ja, wenn wir uns das jetzt so angucken über die letzten Jahre, dann ist diese Sozialleistungsquote natürlich deutlich angestiegen bei der Corona-Pandemie, also 2020. Klar, hatten wir einen harten Wirtschaftseinbruch und wir hatten natürlich auch wahnsinnig viele Ausgaben im Gesundheitssystem. Danach ist die Quote aber auch wieder runtergegangen und jetzt ist sie zuletzt wieder so ein bisschen angestiegen, also von 30,2 auf jetzt eben 31,2%, ne? Und das Entscheidende daran, warum die Quote jetzt zuletzt gestiegen ist, ja, da kann man eigentlich nur sagen, das ist halt kein Wunder, weil wir ja seit 2022 erleben, dass hier die Wirtschaft schrumpft. Ja, also in diesem Jahr wird sie vielleicht irgendwie leicht wachsen, aber die Jahre davor gab es halt kein Wachstum.
Aber als auch nicht übertrieben krass, ne?
Nee, aber es gab, die BIP-Leistung ist ja zurückgegangen, ne? Und das ist halt sehr basic, aber ich habe so das Gefühl, das ganz gut nochmal zu sagen. Also wenn ich das jetzt in Beziehung zueinander setze, ich habe auf der einen Seite eine schrumpfende Wirtschaftsleistung, dann ist halt klar, dass natürlich schon rein mathematisch auf der anderen Seite die Sozialleistungsquote dann halt ansteigt, ne? Und ja, das ist sozusagen der Hauptgrund, weshalb wir jetzt sehen, dass die Sozialleistungsquote gestiegen ist. Und könnte man sagen, soweit so normal. Ja, soweit so normal auch, dass ein Sozialstaat ja genau in Krisensituationen nochmal extra wichtig ist. Aber die Union geht halt jetzt hin und sagt, nee, also das Problem ist eigentlich vor allem der Sozialstaat. Der muss gekürzt werden, damit die Wirtschaft wieder läuft. Und dann ist es einfach eine Verschiebung, ne? Also letztlich wird in der Analyse einfach mal die Ursache außen vor gelassen und die Folge stattdessen zum Problem gemacht, ne?
Aber darf ich mal ganz kurz des Teufels Advokat spielen?
Mhm.
Wenn es so ist, dass die Wirtschaft schrumpft, ist es dann nicht unmittelbar auch einleuchtend, dass nicht mehr genug Geld da ist für Sozialstaat? Was würdest du dann den Leuten entgegnen, die genau damit das begründen?
Ja, aber ein Sozialstaat ist ja dafür da, sozusagen in sozialen Härten für Ausgleich zu sorgen. Also ich zahle eine Arbeitslosenversicherung ein, wenn ich jetzt lohnabhängig beschäftigt bin, damit ich genau in Krisenzeiten und arbeitslos werde Geld daraus bekomme. Ja, also es ist jetzt nur ein Beispiel. Und ich meine, wir haben immer wieder die Debatte um Wirtschaftswachstum, auch hier in dem Podcast, ne? Ich stelle mich jetzt nicht hin und sage einfach nur so ungebrochen, wir brauchen Wirtschaftswachstum, weil die große Frage ja ist, was muss wachsen, was muss viel eher schrumpfen, geplant, aber das ist halt das Grundproblem, also das wir im Moment sehen. Und das ist einfach eine sehr interessensgeleitete Antwort der Bundesregierung, der jetzt in Person von Merz und aber auch von anderen Einpeitschern, Herr Spahn, Herr Linnemann, eben der Sozialstaat immer schon ein Dorn im Auge war. Und diese Fraktion ist ja in der Union immer stärker geworden, ne?
Mhm.
Und ich meine, Merz, der sagt das ja auch ganz offen. Das ist ja wirklich Kampfansage. Ja? Es gibt ein Zitat von ihm vom August 2025. Da hat er gesprochen beim Landesparteitag der niedersächsischen CDU und da sagte er, ich werde mich durch Worte wie Sozialabbau und Kahlschlag und was da alles kommt nicht irritieren lassen. Der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar. Und das ist halt die Punchline und das hören wir jetzt irgendwie gerade ständig in sämtlichen Variationen, ne?
Also man kommt gar nicht mehr so richtig hinterher bei allen Vorstößen, finde ich. Und deshalb machen wir vielleicht als allererstes mal so eine Art Sortierung, Eva. Was wird eigentlich überall gerade in Frage gestellt von der Bundesregierung, vor allen Dingen von der Union? Die prescht da ja ziemlich vor, wenn es um den Kahlschlag geht. Ich nenne das jetzt einfach mal unbeirrt von Kanzler Merz, nenne ich das jetzt mal, Kahlschlag, der da droht. Wir werden ja teilweise im Wochentakt mit neuen Vorschlägen konfrontiert. Sag mal, Eva, sieht ein bisschen aus wie eine orchestrierte Kampagne, ne? Wie sortieren wir das?
Also kurz zu der orchestrierten Kampagne, das finde ich auch. Also ich finde, man hat auch irgendwie so ein Flashback, ja, dass man so denkt, in dieser Massivität kann ich mich eigentlich nur noch daran erinnern, dass es zur Agenda-Zeit damals so war.
Ja, das ist mir auch eingefallen. Und Lindemann, wenn ich mich nicht täusche, hat Lindemann auch mal irgendwie sowas gesagt in irgendeiner Talkshow. Wir brauchen wieder sowas wie Hartz IV damals, wie die Agenda.
Ja, also Agenda 2010, die großen Sozialkürzungsprojekte unter der rot-grünen Bundesregierung ab Anfang der 2010er 2000er Jahre. Ne?
Ja, für die Jüngeren unserer Zuhörerinnenschaft.
Ja, genau, so ist es. Ja, genau. Und ich will auch nochmal kurz dazu sagen, ich meine, man ist es ja irgendwie schon so gewohnt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ne? Dass es immer in so Konjunkturen kommt, dann wieder die neue Sozialkürzungsdebatte. Jetzt halt besonders heftig, aber ich habe nochmal so gemerkt, als ich mich jetzt irgendwie in die einzelnen Felder so reingelesen habe, dass auch mit mir das tatsächlich immer noch was macht. Also, dass man so ein Gefühl hat von so einer, man wird so überwältigt, ja. Ständig kommt irgendein neuer krasser Vorschlag. Und ich habe dann auch so gedacht, ja, das ist auch das, was damit beabsichtigt wird, ja. Also die Leute, die noch nicht so ganz auf Linie sind, ne, die sollen damit auch wirklich so richtig, ja, überwältigt werden. Man wird mürbe gemacht, ne, und irgendwie soll man so in den Kopf gehämmert bekommen, there is no alternative, ja. Also so muss es halt jetzt gemacht werden. Und ich glaube, es ist total wichtig, sich da irgendwie immer noch mal so zu sagen, ey, doch, es gibt Alternativen, ja, und genau die müssen wir halt weiterentwickeln und auch massiv öffentlich irgendwie nach vorne tragen. Ne?
Es hat, wenn ich mich recht erinnere, damals bei der Agenda bei Hartz IV, als das eingeführt wurde, wurde ja auch begründet, dass das wichtig ist dafür, dass Deutschland wieder wettbewerbsfähig wird. Also es geht immer um die Position des deutschen Nationalstaats auf dem Weltmarkt, weil die anderen Länder Mittel sind dafür, dass hier Wirtschaftswachstum stattfindet. Also das sind ja immer die sehr feindlichen nationalstaatlichen Interessen, die dem vorausgehen, dass sowas überhaupt dann gemacht wird, also Kürzung. Und ich denke, das ist jetzt ganz genauso wieder so.
Ja, und da merkt man halt auch, es geht ja dann nicht nur um irgendwie den Nationalismus nach außen, ja, den Wettbewerbsnationalismus, sondern ich meine, auch wir werden ja dem ganzen Modell quasi geopfert, ne? Weil es geht jetzt irgendwie um das große Ziel, alles muss irgendwie wettbewerbsfähiger werden, aber wir bleiben halt dabei auch auf der Strecke, ne? Also
sortieren.
Ja, sortieren wir das Feld nochmal ein bisschen. Also es gibt einerseits Vorstöße, da geht es um die ganz großen gesetzlichen öffentlichen Sozialkassen, ne? Also Gesundheit, Pflege, Rente. Das heißt, die Bereiche, wo man als lohnabhängiger Beschäftigter eben auch Beiträge zu zahlt, ne? Die führt ja der Arbeitgeber ab an die Sozialversicherungskasse. Und der Arbeitgeber zahlt ja dann oft auch paritätisch, also Hälfte-Hälfte aufgeteilt, eben auch einen Teil da rein, ne? An die Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherungsbeiträge und so weiter.
Wobei man dazu nochmal sagen muss, weil die Arbeitgeberseite immer so tut, als sei das so von ihnen so total nett, dass sie einen Teil der Lohnnebenkosten tragen für die Beschäftigten. Das ist aber alles Teil des Lohns, kann man nicht anders sagen. Das ist unser Lohn in Fülle sozusagen. Wir kriegen einen bestimmten Lohn und davon zahlen wir einen Teil an die Kassen und einen Teil zahlt die. Also heißt es, zahlen die Arbeitgeber an die Kassen, aber das ist eigentlich auch unser Lohn. Das gehört auch zu unserem Lohn.
Genau. Und du hast es erwähnt, ne? Die Lohnnebenkosten.
Ja. Das sind die Lohnnebenkosten, genau. Kosten übrigens auch, ne? Also wir sind immer nur Kosten für die Arbeitgeber.
Genau. Und das andere Feld, auf dem eben diese Kürzungsangriffe stattfinden, das sind die sogenannten steuerfinanzierten Sozialleistungen. Die werden eben vor allem von den Kommunen vor Ort erbracht, zum Beispiel im Bereich Kinder- und Jugendhilfe. Da gehört zum Beispiel auch der Kita-Ausbau drunter oder die Eingliederungshilfen. Das sind Leistungen für Menschen mit Behinderungen. Also zum Beispiel werden davon persönliche Assistenzen bezahlt, also Leute, die im Alltag helfen oder medizinische Reha und so weiter, ne? Also das sind unter anderem steuerfinanzierte Sozialleistungen, eben auch das Bürgergeld und auch die stehen jetzt in der Kritik. Merz hatte nämlich im Sommer 25 vor VertreterInnen des Deutschen Städte- und Gemeindebundes gesagt, ja, wir müssen jetzt ran an eine umfassende Ausgabenüberprüfung im Sozialrecht. Und dann sagte er, dass es über Jahre hinweg jährliche Steigerungsraten von bis zu 10% bei der Jugendhilfe oder bei der Eingliederungshilfe gebe. Das sei so nicht länger akzeptabel, ne? Also da sieht man, der Wind weht aus sehr verschiedenen Ecken, wenn es um so Kürzungen geht. Und vielleicht auch interessant zu wissen, weil das ja nicht so sehr in der öffentlichen Debatte ist, die Regierung hat halt tatsächlich für fast alle diese Bereiche jetzt schon Kommissionen eingesetzt, die solche Reformvorschläge unterbreiten sollen. Also außer für die Rente, da gibt es diese Kommission noch nicht. Die ist aber im Koalitionsvertrag vereinbart. Gibt es jetzt schon Kommissionen für die Krankenkasse, für die Pflegekasse und es gibt auch im Bereich der steuerfinanzierten Sozialleistungen eine sogenannte Kommission zur Sozialstaatsreform. die soll sich vor allen Dingen um so Bereiche kümmern wie Wohngeld, Kindergeld, Bürgergeld gehört da natürlich auch nochmal zu. Und da heißt es dann immer so schön, ja, da geht es um Entbürokratisierung, um Modernisierung und auch um die Vereinfachung durch Zusammenlegung.
Ja, das wäre schön, wenn wir eine kleine Entbürokratisierung hätten, allein schon bei der Antragstellung dieser Leistung, jetzt mal so ganz individuell. Aber ich werde den Verdacht nicht los, dass das gar nicht darum geht, sondern dass das auch eine Art Verschleierung ist von wirklich ganz klaren Kürzungen. Ne? Und ich finde übrigens, was mir noch dazu einfällt, diese Kommission, die dann immer eingerichtet werden, je nachdem, wie die dann besetzt sind, ne? Also welche Interessenträgerinnen und Vertreterinnen da drin sitzen, haben solche Kommissionen ja auch immer die Funktion zu sagen, ja, wir haben das gemeinsam entschieden, weil es halt leider nicht anders geht. Wir haben irgendwie geguckt, wo überall gekürzt werden kann und das, ne? Also das ist auch wiederum so eine Strategie zu sagen, uns beizubringen, es geht nicht anders, wir sitzen alle in einem Boot.
Ja, also Legitimation irgendwie herbeischaffen, ne?
Aber gib uns doch mal ein konkreteren Überblick, was jetzt in den einzelnen Bereichen wie Pflege oder Krankenkassen, was da konkret jetzt tatsächlich diskutiert wird. Die Kommissionen arbeiten ja noch, ne, soweit ich das irgendwie beobachtet habe oder mitgekriegt habe, aber dennoch wird ja schon laut darüber geredet, bestimmte Dinge durchgestochen. Was kannst du da berichten?
Ja, bei den Kommissionen, da weiß man in der Tat noch nicht so viel. Die Pflegekommission hat als einzige schon so einen Zwischenbericht vorgelegt. Aber ich werde mich jetzt in dem, was ich sage, vor allen Dingen jetzt einfach schon mal darauf beziehen, was von den politischen Akteuren so ventiliert wird, ne, an Ideen. Und ich glaube, wir müssen auf jeden Fall nochmal auf das Bürgergeld gucken. Ne? Mhm. Also da, das ist sozusagen das Erste.
Da hatten wir ja auch schon mal eine Folge. Können
ja,
wir,
länger her. Genau, können wir nochmal darauf verweisen. Mhm. Und jetzt haben wir eben diese neue Reform. Und ich würde sagen, das ist nur der Auftakt. Und das ist sozusagen das erste Testfeld von dem, was uns da insgesamt erwartet. Ne? Also der Gesetzesentwurf zur neuen Grundsicherung, der ist ja noch nicht verabschiedet, das soll aber bald passieren. Und ich sage jetzt hier an dieser Stelle nur, es geht wirklich um massive Verschlechterung für die Menschen durch eine Politik oder durch eine Reform, die absehbar verfassungswidrig sein wird. Ne? Das sagen auch viele Expertinnen. Vielleicht nur eine Erinnerung, die Sanktionen sollen ja verschärft werden, auch stufenweise, dann kann immer mehr weggekürzt werden und es soll ja auch möglich sein, dass man den Leuten dann tatsächlich überhaupt nicht mehr Geld gibt, um die Miete zu bezahlen oder zu heizen. Ja. Und das, finde ich, muss man sich nochmal so klar machen, was das eigentlich bedeutet. Also wir haben es ja auch schon öfter gesagt, ne? Ich meine, du hast einerseits im Bürgergeldbezug viele Menschen, die sind psychisch beeinträchtigt, die sind krank, die haben keine adäquate Kinderbetreuung, die sind alleinerziehend. So, und dann geht der Staat jetzt hin und sagt so, wenn ihr jetzt irgendwie hier nicht spurt, also auch wenn ihr Termine verpasst oder so, dann gibt es halt die Möglichkeit, wir streichen euch Leistung. Ich finde es in dem Maße auch krass, nicht nur, wenn man jetzt so auf die Auswirkungen für die Leute guckt, sondern weil man sich ja auch nochmal klar machen muss, wir leben hier in einem Land, wo es eigentlich noch Grundrechte gibt, ja. Und das ist der Anspruch, den jeder Mensch hier hat, auf ein grundgesetzlich garantiertes Existenzminimum und um hier halbwegs in Würde zu leben. Und das ist mit dieser Reform jetzt einfach massiv bedroht oder das wird einfach nicht mehr eingehalten. Ne?
Ja, wir hatten es tatsächlich schon öfter hier in diversen Folgen, dass wir über den Bürgergeldbezug geredet haben und es auf die eine oder andere Weise kurz oder länger thematisiert haben. Was ich auch krass finde, ist, dass die Zahlen und Fakten, die da ventiliert werden, überhaupt, also wenn jetzt zum Beispiel solche Zahlen sind wie, das sind überhaupt nicht so viele Bürgergeldempfängerinnen, die dann als in Anführungsstrichen Totalverweigerer gelten, ja, dass es aber überhaupt nichts ändert an der Stimmung und an der Stimmungsmache. Also es ist, insgesamt ist die Debatte komplett faktenresistent, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und ich finde es, also wäre es nicht so bitter, ne, dann könnte man sich jetzt vor allem darüber beugen und sagen, ach Mensch, das ist ja ein interessantes Studienobjekt, ne, wie so politische Kommunikation und Kampagnen funktionieren.
Ja, aber wenn ich ganz kurz nochmal da unterbrechen darf an der Stelle, ich hatte neulich auch eine Diskussion mit jemandem, der zu mir gesagt hat, dass die Bürgergeldempfängerinnen Geld bekommen fürs Nichtstun. Und das ist das, was die Leute so wütend macht. Also auch diese Person hat das zugegeben. Weil wir, also wir vereingemeindet, er natürlich dann auch, ne, wir arbeiten uns einen Tod quasi und bringen Opfer und die liegen in der Hängematte und tun nichts und kriegen fürs Nichtstun auch noch Geld. Und das ist das, was die Leute so wahnsinnig wütend macht. Und dann antworte ich natürlich ne, weil das ist ja dann irgendwie die Antwort, die man geben muss. Über wie viele Menschen regst du dich eigentlich auf? Kennst du vielleicht sogar persönlich jemanden? Wie repräsentativ ist es? Wieso ärgerst du dich nicht viel mehr über diesen ganzen Cum-Ex-Skandal, über die Leute, die sehr viel Geld haben und auch nicht arbeiten? Das sind wesentlich mehr als die wenigen, die und so weiter und so fort. Dann kommt als Antwort trotzdem. Das hatten wir auch schon öfter mal, dieses trotzdem, ne? Also diese völlige Faktenresistenz und was dahinter, glaube ich, steckt, und da kommen wir immer wieder drauf zu sprechen, ist eben diese feste Überzeugung, wir als Produktionsgemeinschaft, wir als Gemeinschaft, wo jeder seinen Teil dazu beitragen muss, dass es vorwärts geht, das sitzt halt, und das haben die Leute echt gefressen. Ne? Ja. Also, dass man nicht mehr von Klassen redet, dass das oben und unten nicht existiert und so weiter. Und ich glaube, das ist die Grundlage. Aber das ist, wollte ich jetzt nur noch mal kurz zwischenreinschieben, wegen Kommunikation und Kampagne. Das dockt sehr an diesen Nationalismus.
Naja, und
man
auch,
kann gut da andocken.
Und auch an diesem Bild, ne? Du musst es halt nur wollen und dann findest du auch einen Arbeitsplatz.
Richtig.
Also,
genau.
Das ist halt auch.
Ja.
Ja, und diese Faktenfreiheit, das spiegelt sich ja auch so ein bisschen wieder in den Zahlen, die rumgingen, was man da angeblich einsparen kann. Ne? Und das finde ich nochmal vor allem deswegen interessant, weil man jetzt, kurz bevor das Gesetz verabschiedet wird, sieht, dass da überhaupt nicht nennenswert mehr Geld eingespart wird, sondern am Ende wahrscheinlich mehr Geld in die Hand genommen werden muss. Ja? Also im aktuellen Gesetzesentwurf der Bundesregierung, da steht jetzt drin, dass in 2026 gerade mal rund 90 Millionen Euro eingespart werden sollen durch diese Reform und 2027 rund 70 Millionen Euro. Und ab 2028 ist dann sogar schon eingepreist, dass es da mehr Kosten gibt. Ja? Also kostet die Reform mehr, als sie einbringt. Und es gibt ja mittlerweile auch viele Kommunen, die sagen, liebe Leute, damit haben wir jetzt irgendwie hier mehr Verwaltung an den Hacken. Wir müssen super viel nachhalten bei den Leuten, wenn wir jetzt mehr sanktionieren und so weiter. Und das kostet natürlich alles viel mehr Geld, kostet mehr Personal, dass das nachhalten muss. Wir werden absehbar mehr Gerichtsverfahren bekommen. Und was ich aber eigentlich noch das wirklich größere Problem finde, also ich meine, die Leute werden absehbar massiv in eine größere Armut und Obdachlosigkeit gedrängt, wenn das durchgezogen wird, ja? Also das ist wirklich der völlige Irrsinn, den Leuten Miete und Heizkosten zu streichen.
Also entweder in die Obdachlosigkeit oder in die Kriminalität, ne?
Ja.
Und wenn man die Leute nicht in der Obdachlosigkeit verhungern lassen möchte, brauchst du wieder eine Unterkunft für Obdachlose, musst dich auch wieder kümmern. Und wenn man sagt, okay, dann sollen sie halt alle kriminell werden, dann brauchst du wieder mehr innere Sicherheit. Also es ist ein Umschiften von Geldern.
Es ist ein Umschiften von Geldern und es landet jetzt vor allem bei den Kommunen an, ne, die sich damit jetzt auseinandersetzen müssen.
Aber wir hatten ja, wenn ich das jetzt nochmal rekapitulieren darf, du hast gerade jetzt gesagt, es soll 2027 rund 70 Millionen einsparen, wenn man jetzt diesen Gesetzesentwurf da anguckt, ne? Also mit diesen Reformen, ne? Wenn ich dich richtig verstanden habe. Aber im Wahlkampf 2024 hattest du ja auch mal gesagt, dass die Union behauptet, man würde 30 Milliarden einsparen. Das ist ja ein wahnsinniger Unterschied.
Ja.
Hä?
Also ja.
Also es ist jetzt wirklich wahr, ne? Man hat also 2024 behauptet, wir können 30 Milliarden Euro beim Bürgergeld einsparen, also der deutsche Staat. Und jetzt sind es aber nur noch 70 Millionen.
Ja, das ist halt immer so peu à peu runtergedimmt worden. Ja?
Aber wieso machen die das, Eva? Warum?
Ja, also ich würde sagen, es ist wirklich vor allen Dingen eine politische Funktion, die das erfüllt. Ja? Also spalten, gegen die ganz da unten hetzen, Aufmerksamkeit dorthin lenken und Entsolidarisierung vorantreiben. Und je mehr man sich mit dieser Union beschäftigt, desto mehr wird einem irgendwie auch klar, dass es wirklich ein bewusst genutztes Mittel der Union in dieser Rechtsverschiebung, in diesem Rechtskurs, den die fährt. Und das ist halt wirklich zentral verknüpft mit diesem Projekt Sozialstaatsabbau. Und ich muss auch sagen, leider hält die SPD da auch nicht viel gegen, ja.
Das erinnert mich nochmal dran, was wir auch in unserer Folge thematisiert hatten, zu der Frage, inwiefern Sparmaßnahmen zusammenhängen mit dem Erstarken der Rechten. Und da möchte ich gerne an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, weil mir das zu wenig passiert, wenn wir von einer Faschisierung der Gesellschaft reden, von Strategien seitens der Regierung, dann finden wir die vor allen Dingen bei der CDU, also auch, ne? Also vor allen Dingen mit diesem also ich will jetzt überhaupt nicht hier alles mit dem Nationalsozialismus vergleichen, das finde ich auch schwierig, aber ich möchte noch mal kurz daran erinnern, das war ein wesentlicher Diskurs der Nazis, zu sagen, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft und müssen Opfer bringen für Deutschland, ja. Und dieses wir müssen Opfer bringen dafür, dass Deutschland wieder wer wird, das ist ja auch eine Rede von der CDU, Deutschland muss wieder jemand werden oder wird wieder jemand oder soll wieder werden, ne? Das ist der CDU-Diskurs und dafür müssen wir in Anführungsstrichen Opfer bringen. Und deshalb finde ich, hängt dieser Nationalismus auch genau mit dem zusammen, was du vorhin schon gesagt hast, mit dieser Leistungsideologie. Ja. Mhm. Und in der Öffentlichkeit zu diesem ganzen Thema Faschisierung der Gesellschaft, faschistoide Tendenzen, hören wir immer, finde ich, ganz viel über natürlich die AfD, weil die AfD radikalisiert eigentlich das, was aus der Mitte kommt, nur in Anführungsstrichen, lediglich, schlimm genug. Ja. Und wir hören viel zu dieser Leistungsideologie. Da wird ja auch in den Mitte-Studien immer viel dazu gesagt. Aber die Leistungsideologie und der Nationalismus, das sind Zwillinge, ja. Also die gehören unmittelbar zusammen. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Und über diesen Nationalismus, den alle Parteien, also durchweg fast alle, bis auf, ich würde mal sagen, die Linke ist da jetzt wirklich eine Ausnahme, die immer wieder von die deutsche Wirtschaft muss wachsen, dahinter steckt ja die deutsche Wirtschaft, dass wir schon drin, ne? Distanzieren sich nicht davon. Und das ist meines Erachtens eine ganz wesentliche Grundlage. Erstens mal der Boden, auf dem die Faschisierung gelingt, weil das Gegenüber, dass sich faschistoide Subjekte, sage ich jetzt mal, ne, die darauf anspringen, das hatten wir ja heute schon, die Leute haben das natürlich gefressen, das geht es Deutschland gut, geht es mir gut. Ne? Die spielen da natürlich mit, man muss sich nur anstrengen, dann bringen wir das Land vorwärts und die, die es nicht tun, die müssen vernichtet werden. Ich spitze das jetzt absichtlich ein bisschen zu, im Kern liegt das alles vor, in der Mitte, das muss die Rechte sich nicht ausdenken. Und deshalb ist mir das so wichtig, deshalb möchte ich das nochmal sagen, dass wir immer über die AfD reden, aber wir sollten über die CDU reden und über die abgeschwächteren Positionen, die wir auch in den anderen Parteien der Mitte finden. Punkt. Das war mein Rant jetzt kurz.
Ja, sehr gut. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Also, und klar, ich meine, dann und in dem Zusammenhang muss man dann auch viel stärker wieder über Klassengegensätze und Klassenkonflikte sprechen. Ne? Das ist ja das Bittere. Also, das wird ja mit dieser ganzen Sozialstaatsdebatte seitens der Union, wird ja genau dieser Konflikt, diese Verteilungskämpfe zwischen unten und oben, das wird ja quasi wie aus dem Blickfeld geschoben, ja. Und das natürlich auch, das macht es besonders bitter, zu einem Preis von, ja, massiven menschenverachtenden Maßnahmen und einer dazugehörenden Sprache, ja. Also ja. All die Hetze, die wir erleben, gegen die sehr viele Menschen in diesem Land, gegen Geflüchtete, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und damit zum Teil direkt verknüpft, gegen Bürgergeldbezieherinnen, gegen Armutsbetroffene, ja. Das sind die Leute, die halt geopfert werden für diese Politik. Mhm. Und ich denke dann, also wirklich bei der Bürgergeldreform, ich glaube, so, das ist jetzt sehr appellativ, ja, aber dass es uns wirklich darum gehen muss, da eine sehr solidarische Haltung zu zeigen im Kampf dagegen, aus wirklich so simplen Gründen wie, ja, Menschenwürde, Anstand, aber eben auch, um irgendwie dem Rechtsruck was entgegenzusetzen.
Absolut, absolut. Und ich finde, das passiert ja auch immer mal wieder in Wellen. Bei der Stadtbildgeschichte hast du ja auch eine unglaublich große, na, groß kann ich jetzt nicht so beurteilen, aber mir schien es schon auf jeden Fall eine Gegenbewegung feststellen können, die sich zusammengetan haben. Die von Merz losgetretene Stadtbilddebatte, wo er gesagt hat, wir haben ein Problem mit dem Stadtbild und es war im Grunde genommen jedem klar, was er damit meint, nämlich die Menschen mit Migrationshintergrund. Und ich finde es toll, ich finde es super, wenn es dann wirklich eine Solidarität gibt und eine große Bewegung dagegen. Aber ich würde mir manchmal wünschen, dass die dann auch die ökonomischen Grundlagen mit thematisiert.
Ja, da hast du auf jeden Fall einen wichtigen Punkt. Ich meine, ich denke manchmal, viele Leute sehen sich vom Bürgergeld und der Debatte vielleicht einfach gar nicht betroffen, ne? Denken, ich komme da nie rein. Und das stimmt ja dann vielleicht für viele auch. Aber da sollte man sich klar machen, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, ja, also diese Bürgergeldreform, das ist wirklich nur der Auftakt für die Sozialstaatsreform. Und da muss man einfach sagen, ne, das wird sehr viele Menschen betreffen und uns alle letztlich, weil da geht es um Fragen wie, habe ich künftig eine weiterhin eine halbwegs bezahlbare und auch gute Krankenversicherung, wobei da sicher auch Luft nach oben ist. Was habe ich im Alter, wenn ich in die Rente gehe? Was habe ich da an Geld zur Verfügung? Ja, oder muss ich künftig bis 70 arbeiten? Oder es geht auch so um die ganzen wichtigen Themen wie die Pflege. Ja, also habe ich eine gute Pflege für meine Angehörigen, für Freunde oder auch für mich selber dann später? Also ich kann nur sagen, es sind wirklich Themen, die uns entweder ständig schon im Alltag begegnen oder zumindest in bestimmten Lebensphasen uns intensiv begleiten, ja.
Wir hatten über diese Kommission ja vorhin schon gesprochen und dass die Ideenproduktion derzeit läuft. Da fällt mir ein, hat die Monika Schnitzer die Wirtschaftsweise gesagt, das hat jetzt den Bereich Pflege betroffen, da kommen wir wahrscheinlich nachher dann auch nochmal drauf zu sprechen, dass das doch nicht sein kann, dass die Gemeinschaft die Pflegekosten für jemanden ausgibt, der meinetwegen ein Eigenheim hat. Dann müsste man dann schon das Eigenheim dann mal angreifen. Und dann, das musst du dir jetzt mal vorstellen, da sind irgendwelche Leute, die haben sich mühsam über Jahre ein kleines Eigenheim angespart und dann sollen die im hohen Alter da ausziehen oder wie stellen die sich das vor? Ich finde das wirklich krass und bei der Vermögensteuer, ja, wenn man das jetzt sich nochmal überlegt, wie die da argumentieren, nee, wir können irgendwie nicht an diese Villen ran von den Reichen, wir wissen auch gar nicht, wie viel wert ist und das verstößt gegen die Privatsphäre, also mit welchen Doppelstandards da schon wieder diskutiert wird und gemessen wird, hat dann auch mich mal auf die Palme getrieben. Aber jetzt will ich hier nicht vorweggreifen, Eva, sag mal was jetzt bei der Rente. Rente ist ja auch mein Leib- und Magenthema. Ich werde ja langsam älter. Was passiert bei der Rente?
Ja, also bei der Rente, da sehen wir eigentlich seit geraumer Zeit schon immer wieder so die Attacke, ne? Also Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche, die hat ja schon öfter mal gefordert, wir müssten alle länger arbeiten. Und auch Merz sagt da immer wieder, man muss den Menschen halt jetzt mal mehr abverlangen. Und klar, bei der Rente, bei der gesetzlichen Rentenkasse, da kann man natürlich in der Tat sagen, wir haben jetzt den Umstand, dass die ganzen Babyboomer in Rente gehen. Wir haben demografischen Wandel und damit muss man natürlich irgendwie umgehen. Das gibt mir nochmal die Möglichkeit, hier auf unsere schöne Rentenfolge hinzuweisen, ne? Was nämlich alternative Rentenkonzepte angeht. Das war die Armutszeugnis-Folge Nummer 5.
Am besten ist, ihr hört alle Folgen einfach nochmal an.
Genau. genau. Und jetzt ist es natürlich auch so, hatten wir ja auch schon, ne? Also die Wirtschaft läuft nicht mehr gut. Das schlägt natürlich auch direkt auf die Rentenkasse durch, weil die Renten und die Rentenkasse, die ist ja daran gekoppelt, wie die Löhne sich entwickeln und wie Arbeitslosigkeit sich auch entwickelt, ne? Und jetzt habe ich all das gesagt und man könnte ja jetzt meinen, okay, dann steht es jetzt halt um die Ausgaben in der Rentenkasse nicht besonders gut, die Sozialausgabenquote da steigt. Aber das Erstaunliche ist dann tatsächlich, da haben Sebastian Dulin und Katja Rietzler nochmal hingewiesen, dass diese Ausgaben relativ zur Wirtschaftsleistung gemessen, die sind in den vergangenen Jahren sogar spürbar zurückgegangen bei der Rente. Ja, also wir hatten 2004 die Zahl von 10,4% des BIP an Ausgaben für die Rentenversicherung und zuletzt lag diese Zahl 2024 bei 9,4%. Also das ist zurückgegangen. Trotzdem haben wir diese Rentendebatte, ne? Und im Koalitionsvertrag, da steht drin, und da jetzt wird es vielleicht erstmal ganz kurz kompliziert, aber ich erkläre es dann, dass die Bundesregierung bis zur Mitte der Legislatur eine, ich zitiere, neue Kenngröße für ein Gesamtversorgungsniveau über alle drei Rentensäulen prüfen will. Was heißt es? Wir haben ja drei Rentensäulen. Das heißt, wir haben einerseits die gesetzliche Rentenkasse, wir haben zweitens die Betriebsrenten, die aber ja auch nicht jeder hat. Und wir haben drittens die sogenannte private Altersvorsorge, also zum Beispiel Riester-Rente, in die auch nicht jeder einzahlen kann. Aber das sind so die drei Rentensäulen. Und wenn die Bundesregierung jetzt hingeht und sagt, na, wir müssen jetzt mal irgendwie ein bisschen anders austarieren, wie die so im Niveau zueinander stehen, diese drei Säulen, dann kann das halt am Ende nur bedeuten, dass das, was wir aus der gesetzlichen Rentenkasse rausbekommen, weiter sinken wird, ne? Oder wir länger arbeiten müssen und das eben ganz klar das Ziel ist, wir müssen alle mehr privat vorsorgen. Und in die Richtung blinkt die Bundesregierung ja schon sehr lange. Es soll ja auch die sogenannte Frühstarterrente kommen ab 1. Januar 2026, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, alle Kinder sollen bis zu ihrem 18. Lebensjahr monatlich 10 Euro bekommen. Und das sollen sie dann nehmen und in ja eine individuelle kapitalgedeckte Altersvorsorge 10. stecken. 10 Euro monatlich. Naja, aber ich sag mal so, ne, 10 Euro monatlich bis zu deinem 18. Lebensjahr, so vom Staat geschenkt. Ich glaube schon, dass da viele Leute sagen, hey, hey, das nehme ich mal so mit, ist ja geschenkt, das ist ja eigentlich so ganz gut, ne?
Aber damit werden doch nur die Vermögenserweiterungen finanziert.
Ja, genau das. Und ich meine, im Gegenzug führt es halt dazu, dass es den Angriff auf die gesetzliche Rentenkasse legitimiert. Ne? Und das sagt auch Merz eigentlich sehr klar, der BlackRock-Kanzler. Der hat nämlich mal im Zusammenhang mit der Frühstarterrente gesagt, wir stellen das System um. Ja, und daran merkt man eben, es geht halt nicht darum, mal auch was hier so einzuführen für die Kinder, sondern das legitimiert dann den Angriff eben auf einem anderen Feld, auf dem Feld der gesetzlichen Rente.
Die Merz-Perspektive ist sehr stark davon geprägt, dass er eben ja jahrelang Aufsichtsratschef war von BlackRock. Und BlackRock ist ja einer der weltweit größten Vermögensverwalter, der genau solche Gelder verwaltet, die zum Beispiel Pensionsfonds bei ihm anlegen und damit eigentlich Geld macht. Also ich will jetzt nicht direkt sagen, dass da ein ganz platter, interessensgeleitete Politik gemacht wird, aber es ist natürlich trotzdem so, dass er diesen Blick hat, dass das doch eine total gute Sache ist, an den Aktienmärkten Geld anzulegen. Und insofern liegt es vielleicht auch ein bisschen nahe, dass er diese Lösung favorisiert. Ne? Also sag mal, wie geht's weiter, Eva? Was steht neben der Rente noch im Fokus?
Ja, ein anderes wichtiges Feld ist die Pflege. Ne? Da habt ihr sicher alle irgendwie mal mitbekommen. Da wurde jetzt zum Beispiel die Idee geboren, den Pflegegrad 1 zu streichen. Also das ist ja eine finanzielle Unterstützung für leichte Pflegefälle, die zu Hause gepflegt werden. Oder ganz neu, und du hast es ja vorhin auch schon erwähnt, der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung von der SPD, der war jetzt vor kurzem im Interview der Woche beim Deutschlandfunk. Und der hat zum Beispiel auch davon gesprochen, dass man sich Gedanken darum machen muss, ob nicht die Angehörigen oder die Kinder früher finanziell einspringen müssten für die Pflege ihrer Eltern. Im Moment ist es ja so, dass der Elternunterhalt erst greift. Also Elternunterhalt heißt, ab wann müssen die Kinder für ihre Eltern bezahlen? Und das greift erst gerade bei einem Jahresbrutto von 100.000 Euro. Und du hast es ja gerade mit den Häusern gesagt, ne? Also ich glaube, es geht ja da weniger darum, dass alte Menschen dann aus ihren Häusern ausziehen, weil wenn sie ins Heim müssen, müssen sie ins Heim, dann müssen sie eh ausziehen. Mhm. Aber die Idee ist ja dann ist diese Immobilie, geht halt nicht in die Erbmasse ein für die Kinder, sondern die muss dann halt irgendwie verkauft werden und das Geld geht an den Staat. Ne? Und das finde ich insofern halt auch total schwierig, weil man sich vorstellen kann, was dann in Familien so passiert. Ja. Ja? Also ich meine, dann überlegst du dir halt dreimal, häufiger oder länger, ob du Oma nicht zu Hause behältst und zu Hause pflegst. Ne? Und das geht einerseits vielleicht auch zulasten von Oma, auch wenn Pflege zu Hause für viele schöner ist. Aber manchmal sind Punkte erreicht, da geht es besser im Heim. Und ich meine, das geht auf Rücken der Frauen vor allen Dingen.
Natürlich.
Ja? Also die Care-Arbeit immer noch vor allen Dingen
total
leisten.
Total klar. Also Es ist ein richtiger Rückschritt auch in, wie soll ich jetzt sagen, in ganz, ganz alte Zeiten. Ne?
Ja. Und ich meine, gut, wenn man jetzt auf die Kostenentwicklung in der Pflege schaut, dann kann man schon feststellen, ja, die Kosten da sind gestiegen. Also da ist die Quote im Verhältnis zum BIP angestiegen. Die lag 2004 bei 0,8% des BIP und 2024 bei 1,5% des BIP. Aber dahinter stehen ja Entwicklungen, die man halt einerseits nicht aufhalten kann. Die Leute werden halt älter und es sind ja auch bewusste Entscheidungen, dass Pflegekräfte besser bezahlt werden sollen. Das ist ja in den letzten Jahren bewusst so passiert. Einerseits, dass die da schon arbeiten, eine größere Anerkennung bekommen für die harte Arbeit und dass mehr Leute in diesen Beruf einsteigen. Und natürlich treibt das die Pflegekosten, ja, und die Eigenanteile auch für die Heime unter anderem mit in die Höhe. Und klar, da würde ich schon sagen, ist auch ein Problem zu sehen. Also wenn die Kommunen Alarm schlagen und sagen, sie rutschen immer mehr in die Situation, dass sie für alte Menschen auf einmal die Kosten für die Heime übernehmen müssen, dann haben die sie da einen großen Punkt. Weil diese Eigenanteile sind halt wirklich explodiert von den Summen her. Also im Moment zahlst du im Schnitt für einen Heimplatz im Monat irgendwie 3.300 Euro, ja, und das ist rasant in die Höhe gegangen und das können sich halt immer weniger Menschen leisten und das heißt, die Kommunen springen dann ein und bezahlen das über die sogenannte Hilfe zur Pflege, ne? Also das heißt, die Sozialausgaben steigen an der Stelle und ja, da müsste man sich ja in der Tat was überlegen.
Ich möchte noch mal ganz kurz dazu sagen, weil wir permanent immer in diese Verteilungsstreitereien reingehen ins Detail. Ich möchte mal ganz kurz sagen, es gibt genug Geld. Es ist genug Geld, ja, da. Einfach mal kurz nochmal zwischendurch Luft holen und sagen, wir müssen uns nicht daran beteiligen, wer von den wenigen Brotkrumen wie viel kriegt da unten. Es ist genug Geld da. So.
Ja, ja, total. Ne?
Und Papagei Ende. Genau.
Ja, und ich glaube halt, es ist genug Geld da. Es geht um andere Wege der Finanzierung und es geht zum Beispiel in der Pflege ganz massiv. Und da würde ich sagen, das ist jetzt der Moment, wo ich sage, wir brauchen eine Sozialversicherungsreform. Man muss wirklich in der Pflege, aber auch in der Gesundheit, ja, also in der Pflege jetzt vielleicht erstmal eine solidarische Pflegevollversicherung einführen, ja. Also die wirklich alle Leistungen abdeckt, die die Menschen brauchen. Gegenzug dazu müssen halt auch alle in so eine Kasse einzahlen, ja. Und auch im Gesundheitsbereich müssen eben alle einzahlen. Das heißt, du musst irgendwie die private Krankenversicherung abschaffen und du musst auch alle Einkommensarten ja in die Pflicht
einbeziehen,
nehmen.
Genau.
Ja, also Leute, die irgendwie wahnsinnig viel Geld darüber machen, dass sie teure Immobilien vermieten oder über Aktien irgendwie Geld machen, auch das muss da reinfließen. Und ein weiteres Stichwort ist ja da oft auch, man muss diese Beitragsbemessungsgrenzen hochsetzen. Ja.
Genau. Selbst ich, die sagt, Leute, wir müssen den Kapitalismus als Ganzes angucken und überwinden, würde sagen, es gibt auch innerhalb wirklich noch Spielraum und Möglichkeiten, diese krasse Ungleichverteilung zu verändern. Da muss man auf jeden Fall ran. Und ich finde sowieso schon, der Zustand jetzt der Pflege ist ja schon absolut katastrophal. Es ist ein bedrückendes Thema, so oder so. Wenn man dann hört, was da jetzt alles für Ideen kommen, wie du sie jetzt gerade nochmal geschildert hast, da wird einem echt schlecht. Also das sind wirklich alles ziemlich, ich muss es jetzt mal sagen, unsolidarische, hartherzige Vorschläge, die da gemacht werden. Und das eine war ja von der SPD, ne? Gut, da sage ich jetzt nichts mehr dazu. Generell finde ich, wird ja immer mit diesem Begriff der Eigenverantwortung hantiert. Ja, also dass wir alle jetzt eigenverantwortlich sein müssen. Und ich würde immer sagen, Eigenverantwortung ist echt eigentlich eine tolle Sache. Aber es geht hier nicht um Eigenverantwortung und man soll ihnen dieses Wort nicht durchgehen lassen. Es geht hier eigentlich darum zu sagen, schau, wie du selber klarkommst. Wir lassen dich jetzt mal hier im Stich. Wir lassen dich jetzt einfach mal fallen. Das ist Eigenverantwortung. Entschuldigung, dass ich immer diese Begriffshuberei mache, aber mich nervt es, dass ich immer so positiv aufgeladene Begriffe, weil es ist gegen Eigenverantwortung überhaupt nichts einzuwenden. Aber hier geht es um was ganz, ganz anderes, oder?
Ja, ja. Wir kündigen sozusagen bis zum gewissen Punkt den Sozialstaatskonsens auf. Ne? So brüchig der denn eh schon ist.
Eh schon ist, ja, genau, ja. Genau. Du hast ja auch die Gesundheit beziehungsweise die Frage dann mit den Krankenkassen auch schon vorhin angekündigt, dass wir darüber auch nochmal reden. Wie schaut's denn damit aus?
Ja, Gesundheit. Auch da haben wir leider ein Potpourri der marktradikalen Forderung. Vielleicht nur mal so zur Erinnerung, was da schon durch die Manege getrieben wurde. Also wir sollen mehr aus eigener Tasche bezahlen, sagt auch der einflussreiche CDU-Wirtschaftsrat. Zum Beispiel Leistungen beim Zahnarzt oder beim Kieferorthopäden sollen wir künftig mehr bezahlen oder uns eben privat dafür absichern. Es gab ja die Vorschläge aus der Wirtschaft von dem Allianzchef oder aber auch von Ökonomen, dass man über einen Karenztag im Krankheitsfall nachdenken soll. Also das heißt, wenn du krank wirst, dann kriegst du erstmal einen Tag lang keinen Lohn. Und in dem Zusammenhang bin ich dann auch über einen alten Bekannten gestolpert. Leider war die Begegnung jetzt eher nicht ganz so angenehm, nämlich Hendrik Streeck.
Ich wusste gar nicht, dass du den kennst.
Ja, nicht im nicht persönlich, aber so im Sinne von, in der Corona-Pandemie haben wir alle auch den Virologen Hendrik Streeck sehr oft gehört.
Ja, das stimmt, ich erinnere mich.
Genau.
Und der ist jetzt irgendwie Drogenbeauftragter,
ja,
oder?
Ja, der ist CDU-Mitglied, das wusste ich gar nicht, und ist mittlerweile Drogen- und Suchtbeauftragter der Bundesregierung. Und der plädierte im September 25 dafür, dass man jetzt Patienten halt grundsätzlich an den Kosten der medizinischen Versorgung beteiligen muss. Und da hat er wirklich also so ein paar Schmankerl der neoliberalen Sprache rausgehauen, die will ich euch nochmal zum Besten geben. Eine kluge Selbstbeteiligung kann einen positiven Anreiz setzen für Prävention, für gesunde Lebensführung, für Eigenverantwortung. Ja, so also Hendrik Streeck. Es gehe ihm um Steuerung von Patienten, schlank, organisiert und fair, hat er gegenüber der Rheinischen Post damals gesagt. Und er hat dann noch eine unsolidarische Vollkasko-Mentalität im Gesundheitswesen beklagt. Zitat, Gesundheit ist keine All-Inclusive-Dienstleistung des Staates.
Was soll denn das heißen, All-Inclusive-Leistung des Staates? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht.
Naja, er stellt es ja so dar, als ob wir im Gesundheitssystem alles nur vom Staat bezahlt bekommen.
Das stimmt doch gar nicht. Wir zahlen ja alle ein. Eigentlich ist es doch gerade eine solidarische Idee hinter diesen Krankenkassen, wenn man jetzt mal davon abzieht, dass es auch private Krankenkassen gibt. Ne? Aber im Grunde genommen zahlen alle ihren Beitrag ein, je nach Gehalt so und so hoch. Und daraus werden dann die Leistungen finanziert. Oder habe ich jetzt irgendwas verschlafen, irgend so eine Reform der letzten Jahre möglicherweise?
Nee, das ist so. Aber du hast ja mittlerweile ganz viele Bereiche, wo wir dann extra nochmal zuzahlen müssen. Es ist ja ganz viel immer aus diesem Leistungskatalog rausgeflogen der Kassen. Ne? Also Brillen selber bezahlen, ja. Zahnersatz selber bezahlen.
Richtig.
Zuzahlung zu Medikamenten. Wir hatten mal die Praxisgebühr, die ist dann wieder abgeschafft worden.
Die soll ja auch wieder eingeführt
werden.
Auch
wieder eingeführt werden, überlegt man zumindest. Ne? Sind ja alles noch so Überlegungen. Wir haben ja überall Zuzahlung. Zuzahlung, wenn du in die Reha gehst, Zuzahlung bei Krankenhausaufenthalten. Das ist halt die Stoßrichtung. Ne? Also die wollen, dass wir mehr aus eigener Tasche noch dazu finanzieren und dass deswegen sozusagen dann versucht werden kann und sollte, entweder die Sozialbeiträge zu deckeln, also einzufrieren, oder dass sie irgendwann auch sinken, also die sogenannten berühmten Lohnnebenkosten von denen wir es schon hatten. Ne?
Ja, davon hat aber niemand was, diese Lohnnebenkosten zu deckeln oder abzusenken. Ne? Also ich meine das Kapital, was auf dem Weltmarkt international wettbewerbsfähig sein, bla bla. Aber wir, ja, also vom Ergebnis her meine ich jetzt, ne?
Ja.
Das führt ja zu Leistungskürzungen, total klar, aber das passt ja auch total gut zusammen zu einem anderen Diskurs, der da vor kurzem losgetreten wurde, nämlich, dass wir alle viel zu oft zum Arzt gehen. Sowieso, oder?
Aha.
War doch neulich auch was durch alle Medien ging. Wer auch immer es ist, muss wieder irgendjemand von der CDU gewesen sein, wo es hieß, dass die Deutschen überdurchschnittlich viel zum Arzt gehen. Wo ich gleich überlegt habe, okay, bei den nächsten Zahnschmerzen werde ich mir das irgendwie ersparen und für Deutschland lieber ein paar Ibuprofens schlucken.
Ja,
so sollen wir das funktionieren.
Ich finde, du bist sehr konstruktiv, Sabine. Sehr gut. Herr Merz wäre stolz auf dich.
Ja.
Aber Spaß beiseite, vielleicht zu den Kosten im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung nochmal so ein ganz kurzer Blick. Da ist es nämlich tatsächlich so, die sind so ein bisschen deutlicher gestiegen. Also die Quote der Ausgaben gemessen am BIP, die lag 2004 bei 6% und 2024 bei 7,5%. Und ich fand jetzt einen interessanten Punkt, auf den Sebastian Dulin, den hatte ich jetzt heute auch schon mal erwähnt, hingewiesen hatte im Podcast Systemrelevant der Böckler Stiftung. Ne? Der hat nämlich verschiedene Sachen so dazu gesagt, unter anderem, dass wir in Deutschland im internationalen Vergleich pro Kopf deutlich mehr ausgeben für Gesundheitsleistung als in vielen anderen Ländern, aber trotzdem die Leistung allenfalls mittelmäßig sind. Ja. Das, finde ich, ist schon mal auch ein interessanter Punkt eigentlich, sich zu überlegen, aha, was läuft denn in diesem Gesundheitssystem vielleicht an anderen Stellen nicht so sonderlich gut, ne?
Mhm.
Und er spricht dann über mehrere Punkte, aber unter anderem betont er vor allen Dingen einen Aspekt, nämlich die Explosion der Medikamentenpreise, nenne ich das jetzt mal. Ich weiß nicht, ob er von Explosionen spricht, aber Medikamentenpreise ist da ein großes Thema, denn die Medikamentenpreise, die liegen bei uns nämlich so ungefähr 1,5 Mal so hoch wie im europäischen Durchschnitt. Und ich finde das deswegen interessant, weil das einfach dann zeigt, das ist ein Kostentreiber unter anderem im Gesundheitssystem. Und das ist ja einfach sozusagen ein Link zu einem sehr spannenden Thema, auch sehr kompliziert, aber das Thema, wie eigentlich große Pharmakonzerne Marktmacht ausnutzen und Preise setzen, ja, in diesen ganzen Fragen, wie teuer werden denn eigentlich Medikamente eingekauft?
Genau, das war auch mein erster Gedanke, als du das gerade gesagt hast, dass man da nochmal einen Blick in die Pharmaindustrie werfen sollte, ne? Wir haben jetzt auf den Bereich der Sozialversicherungen geguckt, haben uns dann Rente, Pflege, Krankenkasse und unter dem Motto Katalog der Grausamkeiten kurz mal angedippt jeweils. Aber du hast ja auch davon gesprochen, dass es neben diesen Leistungen steuerfinanzierte Sozialleistungen gibt, neben dem Bürgergeld, die auch ins Visier genommen werden. Was hast du dazu noch zusammengetragen?
Genau, also einen kleinen Bereich hatten wir ja schon angetippt, als wir gesprochen haben über die Kosten für die Heimpflege, die so steigen, ne, weil die Menschen sich das einfach nicht mehr leisten können. Aber ein besonderer Dorn im Auge von Herrn Merz, das ist zum Beispiel der Bereich Kinder- und Jugendhilfe und auch die Eingliederungshilfe. Das hatte ich ja auch schon ganz kurz erwähnt, aber das möchte ich nochmal hier kurz auch aufrufen, weil da wird es besonders absurd und ich finde auch besonders heftig, ne? Also zu Kinder- und Jugendhilfe, da gehören ganz viele Bereiche zu, unter anderem auch schon kurz erwähnt der große Posten des Ausbaus der Kitas. Und da muss man sich klar machen, dass diese gestiegenen Kosten ja auch gewollt waren. Ja? Also die Kommunen haben ja Gelder vom Bund bekommen, um eben die Kitas auszubauen. Und das ist ja jetzt auch ein Projekt, was ansteht beim Ganztagsausbau in den Schulen, der übrigens ja auch mit einem Rechtsanspruch hinterlegt ist. Und dann muss man sich irgendwie so ein bisschen erstaunt fragen, ja, was will uns Herr Merz damit eigentlich sagen? Will er jetzt zum Beispiel in dem Bereich irgendwas zurückdrehen? Ja, also doch weniger irgendwie Betreuungsausbau. Vielleicht passt das besser zu seinem konservativen Familienbild, ich weiß es nicht. Aber was ich auch noch irgendwie wirklich heftig finde, ist, sich nochmal so klar zu machen. Ich meine, wenn wir darüber hinaus auf diese Bereiche gucken, Jugendarbeit, Jugendhilfe, Jugendsozialarbeit, ja, dann regt mich das wirklich auf, weil alle Studien der letzten Zeit sagen, diese Jugend gerät zunehmend unter Druck. Die haben psychische Probleme, die anwachsen. Und zwar massiv seit der Corona-Pandemie. Die leiden viel stärker unter Einsamkeit. Die leiden unter den Folgewirkungen auch von einem bestimmten Social-Media-Konsum. Die machen sich Angst um ihre Zukunft, die Klimakrise. Die haben keine Kohle, um irgendwie ihre Wohnungen zu bezahlen, wenn sie irgendwo hingehen, studieren, Ausbildung machen. Ja. Also eine Jugend, die mehr und mehr in ja, die Krise rutscht. Und da denke ich mir dann halt so, ja okay, und da will Merz jetzt auch ran oder was und Kosten einsparen. Oder der Bereich Eingliederungshilfe, Menschen mit Behinderungen. Da ist es einfach auch aus dem Grund nochmal besonders bitter, weil es wieder ein Beispiel dafür ist, wie man Angriffe startet auf Leistungen für Menschen, deren Teilhabemöglichkeiten an der Gesellschaft ja eh wirklich noch viel Luft nach oben haben, ja. Und wo es auch wieder um eine Gruppe geht, die keine große sichtbare Lobby hat oder keine so große sichtbare Lobby. Und leider musste ich feststellen, dass Herr Merz mit diesen Forderungen in dem Bereich auch nicht so richtig alleine dasteht, sondern auch der Oberbürgermeister Burkhard Jung, also der ist in Leipzig Oberbürgermeister von der SPD und hatte im Interview im Deutschlandfunk auch schon gesagt, naja, ich paraphrasiere das jetzt mal ein bisschen, man müsse sich quasi ehrlich machen, auch im Bereich der Eingliederungshilfen, also was da wirklich noch finanziert werden kann.
Er hat bestimmt gesagt, was wir uns da noch leisten können, oder? Die sprechen ja alle in diesem von wir.
In dem Fall würde ich da jetzt nicht die Hand für ins okay. Feuer legen, aber ja, oft passiert es so, genau.
Aber bei dem, Entschuldigung, was diese Kinder- und Jugendhilfe-Thematik angeht, ne, da hat ja Merz in einer Talkshow vor ein paar Wochen gesagt und versucht zu erklären, warum er eigentlich so empfindlich ist, wenn es um Kinder geht, also so ein Herz für Kinder hat. Und er vermutet, es liegt daran, dass er der erste Kanzler ist, der Kinder hat. Und dann habe ich gedacht, Frau Merkel hat doch auch Kinder, oder? Ich meine, okay, das sind doch, sie hat auch Kinder, sie hat Stiefkinder.
Ach so, ja. Okay, und siehst du mal, wusste ich gar nicht.
Und da fragst du dich, genau, das ist, fand ich aber interessant, dass das tatsächlich nicht als eigene Kinder verstanden wird. Und es gibt, glaube ich, noch jemanden, wo das eine ähnliche Konstellation ist, weiß ich jetzt nicht mehr, wer das war. Er stellt sich auf jeden Fall als jemand dar, der ein besonders großes Herz für Kinder hat. Das finde ich immer interessant. Aber okay, wir sind da jetzt durch dieses, ich sag's nochmal, Kabinett des Grauens durchgegangen und ich möchte jetzt gerne mal was machen, was womit ich immer konfrontiert werde, wenn ich die Welt erkläre, wird am Ende immer gefragt, und was kann man dagegen tun? Meine Lieblingsfrage. Eva, gebe ich dir jetzt gerne mit zurück.
Okay.
Ja. Was hast du denn für Ideen jetzt auch für die weitere? Welche Takeaways nehmen wir jetzt daraus mit? Welche für die politische Debatte oder für die Praxis und der Gegenwehr des Widerstands? Na, du hast ja schon gesagt, aktivistischer Sound hier in der Folge. Zu Recht, ja, ne? Sag mal.
Also ich glaube erstens, es ist total wichtig, dass wir über Abwehrkämpfe hinauskommen in dieser ganzen Auseinandersetzung, ja, und dass wir daran arbeiten müssen, den Leuten und uns alle mitgemeint, tatsächlich einen Entwurf zu geben, zu erarbeiten, was sind die besseren Alternativen für einen anderen Sozialstaat, für andere soziale Infrastrukturen und wie wollen wir leben. Ja? Ich habe es ja schon gesagt, die ganzen Bereiche betreffen letztendlich sehr, sehr viele Menschen. Gesundheit, Pflege, Rente und es betrifft ja auch viele Beschäftigte, die in diesen Bereichen arbeiten und es betrifft uns auch in den Kommunen an vielen Stellen, Kinder- und Jugendhilfe, Eingliederungshilfen und so weiter. Also es ist ein breites Feld, wo wir breite Bündnisse schließen müssen. Ja, und da habe ich auch so ein bisschen so einen Hoffnungsschimmer gehabt, beziehungsweise man hat so mitbekommen, wie kann ein anderes politisches Projekt auch wirklich mal so ein bisschen abheben und die Leute mitnehmen. Und da geht es natürlich um den wichtigen Sieg von Soran Mamdani in New York, der die Bürgermeisterwahlen da gewonnen hat. Ja, und wenn man darauf guckt, mit welchen Themen der gepunktet hat bei Leuten, dann sind es Themen wie Mietendeckel, kostenlose Kinderbetreuung, kostenloser Nahverkehr, sozialer Wohnungsbau, ja. Und das ist halt ein ganz klarer Fokus auf die Lebenshaltungskosten der Menschen und eine bessere öffentliche soziale Infrastruktur. Und ich glaube, daran sollten wir uns auf jeden Fall ein Beispiel nehmen. Zweites Takeaway ist für mich, wir müssen auf die Finanzierungskonzepte natürlich schauen. Das ist jetzt auch nichts besonders Neues, ne? Aber man muss es einfach immer wieder sagen. Wir brauchen eine Vermögenssteuer, wir brauchen auch eine andere Erbschaft- und Schenkungssteuer und die Leute in diesem Land, die kleine Elite, die wirklich wahnsinnig exzessiven Reichtum hat, die muss anders in die Verantwortung genommen werden. Wir brauchen aber auch eine grundlegende Reform der Schuldenbremse, ja, über die haben wir heute gar nicht gesprochen, aber die ist natürlich ein totales Zwangskorsett und wenn man nämlich jetzt guckt auf die Finanzplanung des Bundes für die Jahre 2027 bis 2029, ne, dann sieht man halt, da klafft noch eine wirklich riesige Finanzierungslücke. Und das bedeutet natürlich, dass diese Lücke ständig die Debatte für Sozialkürzungen antreiben wird. Also nicht die Lücke wird es tun, sondern die PolitikerInnen, ne? Und von daher, knapp gesagt, müssen wir halt irgendwie endlich ran, dass dieses Zwangskorsett der Schuldenbremse fällt und man vernünftig investieren kann in Klimainvestitionen, in Schulen, Kitas, was weiß ich alles, ne? Und da ist ja gerade auch eine Reformkommission eingesetzt worden für die Schuldenbremse und das wäre sehr wichtig, das auch irgendwie, ja, massiv politisch zu begleiten. Und drittens finde ich tatsächlich, es begegnet mir in meiner Arbeit immer wieder, der Blick auf die Kommunen und deren finanzielle Lage ist total wichtig, ne? Weil man muss sich schon klar machen, die stehen gerade wirklich mit dem Rücken zur Wand und selbst so vormals reichere Kommunen, die bekommen gerade ihren Haushalt überhaupt nicht mehr gestemmt und auch die fangen schon an mit Leistungskürzungen, ne? Und noch dazu haben die Kommunen ja diesen wahnsinnigen Investitionsstau, den sie seit Jahren vor sich herschieben. Auch die Länder haben das übrigens, ne? Nicht ganz in der Größe, aber die haben auch Investitionsprobleme. Und jetzt hat man ja gerade irgendwie mitbekommen, dass es wieder mal einen Brandbrief gab, nämlich aller 13 Oberbürgermeister der Landeshauptstädte. Und ich finde schon, man kann feststellen, der Ton von denen wird dann in bestimmter Weise auch immer drängender, weil die Lage in den Kommunen wirklich, ja, dramatisch ist, was so die Finanzierungsdefizite angeht. Und die sagen zum Beispiel, es muss ganz lückenlos das Prinzip gelten, wenn der Bund Gesetze erlässt, die dazu führen, dass bei den Kommunen die Ausgaben steigen, dann muss der Bund das auch lückenlos bezahlen, ja? Also das ist diese Debatte, wer bestellt, der bezahlt. Und das ist halt im Moment nicht der Fall. Und das heißt, die Kommunen bleiben mit ganz vielen Kosten sitzen, wo der Bund halt sagt, so, wir reformieren jetzt das Wohngeld, aber die Kommunen kriegen dann nicht irgendwie mehr Personal dafür finanziert, obwohl die Gruppe der Leute, die Wohngeldanspruch bekommen, größer wird, ja? Oder die Kommunen kriegen die Steuerausfälle nicht komplett gegenfinanziert, die da dreuen. Ja, also die Unternehmenssteuersenkung hatten wir ja auch schon angetippt hier in der Sendung. Da bekommen sie die Ausfälle zwar vom Bund gegenfinanziert, aber wir diskutieren ja gerade auch über weitere Steuersenkungen im Bereich der Gastronomie. Also Umsatzsteuer soll da gesenkt werden und die Pendlerpauschale soll erhöht werden. Und das sorgt halt bei den Kommunen immer weiter für Einnahmeausfälle, ja, weil die Steuern zurückgehen. Und da finde ich, ist schon auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Das ist jetzt so ein bisschen klein-klein, aber es ist halt wichtig zu sagen, hey, na klar, die Kommunen müssen irgendwie, wenn sie Steuerausfälle haben, wegen irgendwas, was der Bund beschließt, dann muss der Bund das vernünftig bezahlen.
Du hast jetzt selber heute zweimal diesen SPD-Bürgermeister zitiert. Das sieht mir jetzt nicht so aus, als ob diese Forderung von sehr vielen Parteien Angehörigen der SPD und der CDU sich irgendwie durchsetzen würde. Also es sind ja extreme Interessenskonflikte zwischen der kommunalen Ebene und der Bundesebene, die aber innerhalb der Parteien ausgeführt werden müssen. Es ist mir ein absolutes Rätsel, wie, also eigentlich müssten die geschlossen aus ihren jeweiligen Parteien austreten und in die Partei Die Linke eintreten, dann fände ich das einigermaßen glaubwürdig. Ja. Aber ich meine, wo wir jetzt gerade bei der SPD sind, es ist jetzt die SPD als Sozialdemokratie, ich weiß ja sowieso nicht, wer da überhaupt noch irgendjemand dran glaubt, hätte man auch schon vor viel längerer Zeit mal in Frage stellen dürfen, was wir von der SPD noch zu erwarten haben. Also auch genau bei dieser ganzen Bürgergelddebatte hat sich ja Bärbel Baas,
die Bundesarbeitsministerin.
Genau, die SPD, mhm. Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas, stark auf diesem Feld dieser bandenmäßigen Sozialleistungsmissbrauch da gestürzt und hat da harte Hand gezeigt, sage ich jetzt mal so. Ne? Klar, also das gibt dieses Phänomen, okay, aber statt den Blick darauf zu lenken, wie dort die Leute, unter welchen krassen, unwürdigen Bedingungen, die in diesen Schrottimmobilien leben müssen, ist quasi eher das in den Vordergrund gestellt worden, dass da schon wieder Leute aus dem Ausland kommen und das Sozialsystem ausnutzen. Also die SPD ist jetzt da nicht unbedingt ein zuverlässiger Träger dieser ganzen politischen Forderungen. Deshalb weiß ich nicht genau, wer soll die politische Kraft sein, die dieses, wie du das jetzt genannt hast, klein-klein, weil sich das ja auf Dinge bezieht, die auf dieser Ebene umgesetzt werden müssen, wer könnte die Kraft sein?
Na, du hast zum einen völlig recht, dass jetzt SPD-Oberbürgermeister oder SPD-Politiker in den Kommunen und Ländern natürlich da irgendwie zerrissen sind. Ne? Also ich meine, die machen ja schon sehr klar Front gerade an dieser Stelle. Der Bund muss die Steuerausfälle kompensieren und auf der anderen Seite sind sie aber auch dann mit dabei zu sagen, ja, wir müssen tatsächlich an die Sozialleistungssysteme ran, ne, in den Kommunen. Ist ein Problem. Und ich glaube, es ist sowieso ein Problem, wenn wir denken, wir erwarten jetzt irgendwie einfach was von irgendwelchen einzelnen Personen, die jetzt als SPD-Oberbürgermeister irgendwo sind oder sonst wo. Die Antwort kann ja nur sein, dass wir uns organisieren und mehr organisieren. Also als ich vorhin gesagt habe, breite Bündnisse, da geht es mir eher tatsächlich um Schulterschluss in der breiten gesellschaftlichen Linken, jetzt in dieser ganzen Frage nicht nur Abwehr dieser Angriffe auf den Sozialstaat, sondern was setzen wir dem entgegen? Und da gibt es ja auch viel, was schon diskutiert worden ist. Also eine bessere, andere Pflege, eine Care Revolution zum Beispiel, ja, als ein Punkt. Und ich meine damit tatsächlich, dass es gelingen müsste und zum Teil wird daran ja auch schon gearbeitet, zum Beispiel in Berlin, wo es ja schon die ganze Zeit Kürzungen gibt, dass die verschiedenen Akteure, die als BürgerInnen betroffen sind von Kürzungen, aber auch als jemand, der in Bereichen dort arbeitet, in, weiß ich nicht, der Jugendhilfe, in den Schulen, in den Kitas, in der sozialen Daseinsvorsorge im Ganzen, die Leute, wir alle letztendlich müssten Träger von solchen Bewegung sein.
Mhm, mhm. Gut, Eva, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, das ist dann eine Folge, wenn Eva sie macht, wenn sie spontan und quick und dirty sein soll. Und ich finde es großartig. Das sage ich jetzt nur nochmal, damit ihr euch nicht wundert, was jetzt an dieser Folge denn jetzt so anders gewesen sein soll. Es ist tatsächlich ein Überblick gewesen, der aber sehr, wie ich finde, informativ ist und eigentlich so ein bisschen der Einstieg sein kann. Also wir werden bestimmt auch öfter nochmal auf diese Folge verweisen in der Zukunft für das, was wir künftig wahrscheinlich leider immer wieder mal aufrufen werden. Eva, danke dafür und hast du ein Mitbringsel dabei?
Nee, da bin ich jetzt ganz kurz.
Okay. Das habe ich jetzt davon. Genau, ich habe eigentlich kein klassisches Mitbringsel im Sinne von, ich habe irgendwie was mitgebracht oder so, aber ich würde gerne nochmal an die ZuhörerInnen eine Frage stellen und vielleicht, ihr könnt uns ja wie immer E-Mails schreiben unter der Mailadresse armutszeugnis@rosalux.org. Und zwar hatte ich mir auch bei dieser Folge gedacht, eigentlich ist es sehr wahrscheinlich ein bisschen Eule nach Athen tragen, weil ich vermute mal, die uns hier zuhören, sind schon, ich sage jetzt mal, sehr so gesellschaftskritisch im Sinne von links, ja. Also wir müssen jetzt, glaube ich, hier niemanden, der uns zuhört, davon überzeugen, dass Sozialstaatsabbau eine gruselige Sache ist und so weiter und so fort. Und Ich habe eigentlich zwei Sachen auf dem Herzen. Das eine ist, wie geht ihr eigentlich damit um, wenn ihr in den Nachrichten meinetwegen in der Küche irgendwie was kocht und plötzlich hört ihr dann auf Deutschlandfunk Kultur oder sonst irgendwo, was jetzt da an schlimmen Sachen wiederkommen soll, wie zum Beispiel dieser Karenztag, dass man eben einen Tag Krankschreibung nicht mehr finanziert kriegt oder wie das war, ne? Oder dass man Pflegeleistung ein Jahr nicht mehr und so weiter und so fort. Ich zucke da immer ein bisschen zusammen und krieg richtig Schiss. Wie geht ihr damit um? Wie geht ihr mit diesen düsteren und dunklen Zeiten um? Das würde mich erstens interessieren. Und das Zweite, was mich interessieren würde, ist es wirklich so, Eulen nach Athen tragen? Denkt ihr, erzähl mir was anderes? Gibt es noch andere Neuigkeiten? Oder was ist das von dem, was wir da behandeln, für euch trotzdem hilfreich? Oder wovon hättet ihr dann auch in dieser Richtung mehr? Das würde mich nochmal interessieren. Das ist also quasi ein Umfragemitbringsel.
Finde ich gut, ja.
Okay. Gut, damit sagen wir Tschüss und danke fürs Zuhören.
Ja, danke schön und macht's gut. Bis zur nächsten Folge.
Auf Wiederhören.